LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
Herzlich willkommen zum Start der 9. Staffel des Didaktik-Podcasts LectureCast. Mein Name ist Andreas Seppel-Seeger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg. Vor 4 Jahren startete dieser Podcast im ersten Corona-Semester quasi als Sofortmaßnahme am Unfallort mit einem Gespräch über Nähe und Distanz in der Online-Lehre. Gesprächsgast damals war mein Kollege Philipp Riem. Und weil das Gespräch damals so viel Spaß gebracht hat und Philipp in seiner Lehre ebenso experimentierfreudig wie innovativ ist, habe ich ihn im vergangenen Jahr zum Start der 7. Staffel erneut im virtuellen Tonstudio gehabt, um mir und uns berichten zu lassen, wie sich Podcasts für zeitgemäße mündliche Prüfungen nutzen lassen. Sehr spannend. Nachzuhören in Episode 61 lohnt sich. Insofern war ich gleichermaßen erfreut und neugierig, als Philipp mir vor wenigen Wochen anbot, abermals im LectureCast aufzutreten, um über innovative Durchführungsformen im Projektstudium zu sprechen. Und voilà, hier ist er. Hallo Philipp.
Hallo Andreas, danke, dass ich da sein darf.
Weil ich dich zuletzt vor einem Jahr in besagter Episode schon vorgestellt habe, Philipp, erlaube ich mir, das heute mal sehr knapp zu halten. Du bist studierter Soziologe mit Berufserfahrung im Privatfernsehen. Dein Wechsel von Super RTL in Köln an den Super Campus Hamburg der Hochschule Makromedia liegt inzwischen schon 15 Jahre zurück. Das macht uns beide, also der ich parallel zu dir aus Augsburg an den Hamburger Campus gewechselt bin, zu den dienstältesten Kollegen am Standort. Du gehörst aber keineswegs zum alten Eisen, sondern fällst ganz im Gegenteil durch frische Ideen in der Lehre auf. Und genau darüber wollen wir jetzt anlässlich deines dritten Auftritts in diesem Podcast miteinander sprechen. Also nach Distanz und Nähe in der Online-Lehre und Podcasts im Prüfungskontext, ich sagte es eingangs, geht es heute nun um innovative Durchführungsformen im Projektstudium. Wie kann ich mir diese Veranstaltung vorstellen, Philipp? Was machst du da?
Also ich hatte das große Glück, im letzten Wintersemester direkt 2 Projekte abzubekommen, ein Fokusprojekt und ein interdisziplinäres Projekt. Und ich hatte schon lange eine Idee, die ich gerne mal umsetzen wollte, nämlich dass Studierende im Rahmen eines Projektes tatsächlich ins Tun kommen und ein Business gründen und gucken, ob sie das zum Fliegen kriegen. Und die zweite Idee für das interdisziplinäre Projekt, die ist von außen an mich herangetragen von einem befreundeten Agenturinhaber, der viele Makromedia-Studierende und Absolventinnen und Absolventen beschäftigt und sagte, Philipp, wie wäre es, wenn ihr mal die Schlagzahl im Projekt erhöht und die Studierenden beispielsweise nicht nur eine Kampagne für einen externen Auftraggeber entwickeln, sondern wenn ihr das mal im 2-Wochen-Tag macht und die Leute mal richtig Stress kriegen. Ja, und beides habe ich ausprobiert im letzten Semester.
Genau, und darüber wollen wir ja in der Folge auch noch weiter sprechen. Aber bevor wir so in Media Res gehen, würde ich gerne einmal so die Basics, ja hätte ich beinahe gesagt, nochmal abhaken. Und da fängt es schon an, du hältst ja im Rahmen deiner Lehrtätigkeit Vorlesungen, leitest Seminare und bietest eben auch Projektlehrveranstaltungen an, wie die gerade von dir skizzierten. Worin liegen für dich die zentralen Unterschiede dieser Projekte zu den anderen vielleicht tradierten Lehrformaten?
Ein Projekt ist für mich dadurch definiert, dass die Studierenden sehr, sehr viel mehr Eigenverantwortung übernehmen. Das heißt, ich bin immer mehr dazu übergegangen, in Projekten weniger externen Input meinerseits zu geben, sondern vielmehr noch darauf zu setzen, dass die Studierenden selbst ihre relevanten Inhalte recherchieren und erarbeiten müssen und diese dann eben auch praktisch umsetzen müssen mit einem greifbaren Endresultat. Das ist der wesentliche Unterschied. Wenig Input von mir, viel, viel mehr Coaching.
Projektlehrveranstaltungen zeichnen sich in der Regel ja auch durch einen Forschungsbezug aus und das Stichwort lautet hier Bildung durch Wissenschaft. Das Spektrum forschungsorientierter Formate, das ist groß. Das reicht vom generischen Lernen, wie beim Studieren am Modell, also wie Forschung betrieben werden kann, über Formen der Lehrforschung mit Übungscharakter bis hin so zu echten studentischen Forschungsprojekten. Dazu gibt es zahlreiche Strukturvorschläge, also zum Beispiel von Mieck und Lehrmann, die 4 Stufen ausmachen, oder von Gabi Reinmann, die 3 Reifegrade der Forschungsorientierung unterscheidet. Wie forschen Studierende in deinen Veranstaltungen?
Die Studierenden forschen in diesen Projekten beispielsweise, wenn sie ihr eigenes Business gründen sollen, darüber, dass ich sie dazu nötige, Daten zu erheben. Das heißt, sie müssen alles dokumentieren, was sie tun, und sie müssen dann auch ganz genau nachzählen, beispielsweise wenn sie einen Webshop aufbauen, welche Marketingaktivitäten haben sie angeleitet, wie häufig wurde beispielsweise eine Anzeige geklickt, was haben die Leute bei ihnen auf der Webseite gemacht, zu wie vielen Verkäufen ist es gekommen, dass sie dann ausrechnen können, wie waren beispielsweise die Akquisitionskosten für einen getätigten Verkauf und so weiter. Das heißt also sehr, sehr praxisorientierte Datenerhebung. Und dann mit einer gezielten systematischen Auswertung. Und so versuche ich halt, einen wissenschaftlich-systematischen Ansatz mit Praxisorientierung zusammenzubringen.
Und die Studierenden entwickeln quasi ihr Forschungsvorgehen selbst oder gibst du das vor?
Ich versuche, die Studierenden das Forschungsvorgehen selbst entwickeln zu lassen und helfe natürlich mit aufs Pferd, wenn ich merke, dass sie da größere Schwierigkeiten mit haben. Denn wenn sie jetzt wenig Vorerfahrung mitbringen im Bereich, was kann man digital eigentlich alles messen und welche Instrumente wie Google Analytics beispielsweise gibt es da überhaupt am Markt, dann brauchen sie da natürlich ein bisschen Orientierung. Aber immer nur so weit schubse ich sie, dass sie selbst ihre eigene Orientierung finden.
In Bachelorstudiengängen, also auch an Universitäten, ist per Hochschulrahmengesetz eine ausdrückliche Berufsorientierung vorgesehen. Fachhochschulen stehen im Grunde schon seit jeher in dieser Tradition und gerade Projektlehrveranstaltungen bieten die Chance auf Partnerschaften, zum Beispiel mit Unternehmen der Medienwirtschaft. Du hast eben zumindest ein Beispiel angedeutet, um eben eine solche Berufsorientierung auch zu leben. Welche Rolle spielen Unternehmenskontakte bei der Gestaltung deiner Projektlehrveranstaltung? Kommt es zu gemeinsamen Projekten aufgrund persönlicher Kontakte oder wie gehst du auf Unternehmen zu?
Tatsächlich sind es meistens die persönlichen Kontakte, die ich bereits in Unternehmen rein habe. Ich tummel mich auf vielen Veranstaltungen hier in der Hamburger Digitalszene und Kreativszene und werde viel angesprochen, quatsche auch selbst viele Leute an. Und das sind dann immer perfekte Kontakte, die ich halt sehr niedrigschwellig ansprechen kann, wenn ich einen Projektpartner brauche. Zum Beispiel in diesem einen besagten interdisziplinären Projekt haben wir insgesamt 6 Projektpartner gehabt, von denen jeder Projektpartner dann alle 2 Wochen gewechselt hat, kam einmal zum Briefing vorbei und in der nächsten Woche wurde dann das Gebriefte seitens der Studierenden gepitcht. Und natürlich stellen sich dann die Unternehmen auch als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber vor.
Im grundständigen Bachelorstudium im Medienmanagement wird bei uns an der Hochschule bezüglich der Projektlehrveranstaltung eine Binnendifferenzierung in ein Orientierungsprojekt, ein Fokusprojekt und ein interdisziplinäres Projekt vorgenommen. Du hast das bei der Benennung deiner Projekte, die du im letzten Semester gemacht hast, auch schon gesagt. Sind das nur verschiedene Namen für den eigentlich gleichen Inhalt? Vielleicht damit es für die Studierenden im Studienverlauf unterscheidbar ist? Oder kannst du hier spezifische Merkmale ausmachen?
Also ich persönlich mache da meine eigene Unterscheidung und da, glaube ich, orientiere ich mich auch an unserem Modulhandbuch. Das Orientierungsprojekt hat natürlich schon einen auch wissenschaftlichen Anspruch, also Thema Datenerhebung, soll aber laut Titel eben auch zur Orientierung dienen. Das heißt, dass Leute in ihren Projekten auch mal die Rollen wechseln können und ausprobieren können, wo habe ich meine Begabungen und wo habe ich meine Vorlieben. Das Fokusprojekt soll dann schon deutlich stärker fokussiert sein auf ein ganz bestimmtes Thema, wo man tiefer einsteigt, also seinen eigenen Deep Dive drin macht. Und das interdisziplinäre Projekt verstehe ich tatsächlich als, so wie es ist, interdisziplinär, gerne auch in Verschnitt mit verschiedenen Studienrichtungen oder sogar Studiengängen, wo es darum geht, verschiedene Denkweisen und Arbeitsansätze auch zusammenzubringen. Das heißt, können wir da Designerinnen und Designer mit Medienmanagement-Studierenden zusammenbringen oder Management-Studierende mit Medienmanagement-Studierende oder ich habe auch schon interdisziplinäre Projekte mit einem Psychologiestudiengang gemacht, wo dann jeder und jede die eigene Expertise und das eigene Interesse sehr viel stärker differenziert einbringen kann.
Okay, dann kommen wir doch mal von den von dir skizzierten hochschulspezifischen Differenzen in den genannten Durchführungsformen zu den Gemeinsamkeiten. Was sind denn für dich so übergeordnete Lernziele, die durch Projektstudien verfolgt werden? Also wie zahlt das auch auf die Kompetenzentwicklung der Studierenden ein?
Die für mich übergeordneten Lernziele sind, dass die Studierenden lernen, viel eigenständiger sich Wissen anzueignen, zu interpretieren und dann auch praktisch umzusetzen. Das heißt, wirklich im Rahmen von Projektmanagement, von der Initiierung über Ressourcenallokation, Teamwork, gemeinsame Umsetzung und hinterher dann eben auch Evaluation in Form von der Projektarbeit. Das ist die große Gemeinsamkeit, wo ich meine Rolle sehr, sehr stark als Coach und Ideengeber vielleicht bestenfalls noch verstehe. Das heißt, ich gebe wenig qualifiziertes Wissen rein, sondern versuche die Leute quasi zwischen den Leitplanken auf ihrer eigenen Straße zu halten.
Jetzt schlage ich mal den Bogen wieder zurück zum Anfang. Du hast ja schon angedeutet, was du in den Veranstaltungen so machst. Und unser heutiges Gespräch steht ja auch unter dem Titel Innovative Durchführungsformen im Projektstudium. Das heißt, was machst du eigentlich heute anders oder was sind die innovativen Elemente, die du natürlich auch als Anregung für uns teilen magst?
Im letzten Sommer bin ich mal wieder in mich gegangen und habe mir gedacht, Mensch, wir sind an einer Hochschule und wir operieren nicht am offenen Herzen. Warum sind wir nicht eigentlich risikobereiter, auch was mal den Ansatz von Projekten angeht? Und da hatte ich dann ein ganz schönes Mittagessen mit einem befreundeten Agenturbesitzer, der eben viele Makromedia-Studierende auch beschäftigt und auch Absolventinnen und Absolventen. Und der sagte, Mensch, die sind super ausgebildet, aber in Stresssituationen, da wird es häufig heikel. Wäre das nicht mal toll, wenn ihr mehr Stress in so einem Projekt macht? Und dann haben wir uns überlegt, ja, wie könnte man das realitätsnäher gestalten? Und dann sagte er, naja, wir müssen halt irgendwie jede Woche mindestens einen Pitch abliefern. Und dann habe ich dann gedacht, ja, das können wir ja auch mal probieren. Wir holen uns nicht nur einen Projektpartner, der nach dann irgendwie 3 Monaten Bearbeitungszeit eine Kampagne präsentiert kriegt oder ein Kommunikationskonzept, sondern wir machen das einfach mal im 2-Wochen-Takt. Einmal Briefing und dann eine Woche Zeit bis zum Pitch, eine Woche Erholung und dann wieder Briefing, Pitch und das Ganze 6-mal nacheinander. Die zweite innovative Idee, das war etwas, worauf ich tatsächlich schon lange rumgebrütet habe, unter anderem auch schon Stunden diskutiert habe mit Ingo Markgraf, unserem früheren Kollegen aus Köln, wo wir immer mal überlegt haben, eigentlich wäre es so cool, wenn unsere Studierenden mal selbst etwas businessmäßig unternehmen, also selbst gründen oder zumindest eine Geschäftsidee mal ausprobieren können. Wir haben so viele Module bei uns an der Makromedia, wo die Studierenden Businesspläne schreiben oder Chancen und Risiken von Geschäftsideen abwägen. Und wir hatten uns überlegt, es wäre so cool, wenn sie mal selbst ins Machen kommen würden. Und dann hatten wir natürlich immer direkt irgendwie die Schranke im Kopf von wegen, wer übernimmt die rechtliche Verantwortung? Wie sieht das aus? Wie kann man da AGB formulieren? Wie können wir sicherstellen, dass die Hochschule hinterher nicht belangt wird? Und im letzten Sommer habe ich mir gedacht, wir müssen es einfach mal probieren. Und wir ziehen halt so ein paar rote Linien ein, was halt nicht passieren darf. Also Haftungsfragen beispielsweise seitens der Hochschule oder auch durch mich als deren Coach. Und natürlich vorher sorgfältig abwägen, was könnte da alles schiefgehen. Und dann einfach mal gucken und ausprobieren und schauen, was kommt. Ich sehe die Studierenden ja wöchentlich und bespreche mit denen ihren aktuellen Stand. Wenn dann tatsächlich irgendwie sich ein Drama abzeichnet, dann kann man ja immer noch die Reißleine ziehen und hat daraus gelernt. Und im letzten Semester ist nichts Dramatisches passiert, stattdessen sehr, sehr viele positive Ergebnisse.
Wie sehen die aus? Kannst du das so mal versuchen zu umreißen?
Von den Studierenden habe ich zurückgespiegelt gekriegt, dass sie es sehr genossen haben, selbst und in Eigenverantwortung etwas umzusetzen. Und selbst wenn es hinterher nicht geklappt hat, das hatte ich auch direkt von Anfang an so klar an die Studierenden kommuniziert, eure Idee darf scheitern. Und die Note am Ende, die ist unabhängig davon, ob ihr erfolgreich seid mit eurer Geschäftsidee oder ob ihr scheitert. Die Hauptsache ist, dass ihr sauber dokumentiert, was ihr gemacht habt und hinterher die entsprechende Lehre daraus zieht. Das heißt, beim Scheitern sich zu fragen, was waren eigentlich Gründe für Scheitern und wie hätten wir sie verhindern können? Und wenn ihr erfolgreich wart, zu reflektieren, was hat uns erfolgreich gemacht und wie könnten wir perspektivisch in der Zukunft noch mehr davon machen, sodass wir diese Geschäftsidee so weit aufpumpen können, beispielsweise, dass wir als Selbstständige davon leben können.
Bei uns an der Hochschule sind Projektlehrveranstaltungen zu 3 Zeitpunkten im Studium vorgesehen und mit jeweils 5 SWS von den Umfängen her auch recht prominent platziert. Ist dieser Umfang deiner Meinung nach gerechtfertigt? Zu viel? Zu wenig?
Ich fand ehrlich gesagt die letzten Jahre den Umfang ein bisschen großzügig bemessen. Wenn ich mir so in der Vergangenheit auch selbst meine eigenen Projekte und Projektpartner angeguckt habe und hinterher mir die Ergebnisse angeguckt habe, dann da habe ich mir gedacht, also wenn ich das mal hochrechne in Zeitstunden, dann finde ich den eigentlich geplanten Arbeitsaufwand im Endergebnis nicht wieder. Und das hat sich im letzten Semester sehr, sehr stark geändert. Also in dem einen Projekt, wo die Studierenden Pitch nach Pitch machen mussten, waren sie sehr, sehr viel mehr am Arbeiten und ich habe dafür durchaus sehr positives Feedback empfangen. Und auch die Studierenden in einem anderen Projekt, wo sie ihre eigene Business-Idee umsetzen sollten, haben teilweise auch glaubhaft mir gegenüber darlegen können, dass sie sich richtig reingekniet haben. Da gab es natürlich auch Gruppen, bei denen ich so dachte, ja, ihr seid jetzt nicht sehr weit gesprungen, aber jetzt mal so unter uns und aus der Praxis, das hast du ja eigentlich fast immer. Und das siehst du dann aber hinterher eben auch am Ergebnis. Da kommt dann eine relativ dünne Dokumentation bei her und eine relativ dünne Reflexion. Und die Studierenden merken es dann eben auch an der Endnote.
Jetzt bist du auf den Workload von den zeitlichen Umfang von 5 SWS für jede Projektlehrveranstaltung eingegangen. Wie ist es denn mit der Anzahl der Projektlehrveranstaltungen aus 3 an der Zahl? Ist das von der Größenordnung für dich passend?
Ich finde 3 genau passend. Wenn ich mir überlege, dass ein überwiegender Teil unserer Studierenden mittlerweile ja die 6-semestrige Studienvariante hat und dass es natürlich auch zu unserem Job gehört, noch ganz viel wissenschaftlichen und auch theoretischen Input zu liefern, dann finde ich das in dieser Anzahl und mit den entsprechenden Semesterwochenstunden genau auf den Punkt.
Insbesondere in Projektlehrveranstaltungen, auch in anderen, aber vor allen Dingen, da wird ja in der Regel auf Gruppenarbeit gesetzt. Teamdynamiken, ein Wort, das ist ein Zungenbrecher, also Teamdynamiken im positiven wie im negativen Sinne wirken sich hier besonders auf das Gruppenergebnis aus. Berücksichtigst du diesen Aspekt in irgendeiner Form? Also greifst du zum Beispiel in die Gruppenbildung ein oder versuchst du die zu unterstützen?
Ich gehe sehr, sehr stark darauf ein, weil das ein Faktor ist, den ich überhaupt nicht ignorieren kann. Aber ich greife so wenig wie möglich ein, weil ich denke, dass auch das eine Lernerfahrung für die Studierenden ist, die sie gerne selbst machen sollen. Das heißt, in dem einen Projekt, wo die Studierenden ihr eigenes Business gründen sollten, da hat sich sehr schnell herausgestellt, dass die Studierenden eher in kleinere Gruppen von 2 bis 3 Leuten gehen, weil sie auch wussten, dass da sehr, sehr viel von der persönlichen Absprache und von einer guten Zusammenarbeit abhängt. Bei der Pitching-Aufgabe, da hatten wir teilweise erst relativ große Gruppen, die sich dann aber später auch nicht immer wohlwollend zerlegt haben in kleinere Untergruppen. Und das ist ja was, neben der Professur arbeite ich ja auch als Führungskräftecoach, das ist ja auch was wir eigentlich in jedem Unternehmen und in jedem Team beobachten können. Und ich versuche das dann immer aktiv aufzugreifen und die Studierenden dann auch in eine Reflexion reinzubringen, was genau ist da eigentlich schiefgelaufen bei uns in der Gruppe, woran hätte ich das vorher sehen können und was hätte ich aktiv eigentlich besser machen können, um diese Gruppe möglicherweise zusammenzuhalten.
Da bin ich jetzt schon beim Thema Feedback und Controlling. Am Ende stellt sich ja immer die Frage auch, ob ein Projekt erfolgreich war, also nicht nur von den Studienleistungen her, sondern auch von der Gesamtveranstaltung. Wie versuchst du den Erfolg zu messen? Nur so summativ am Ende oder hast du auch Evaluations- und Feedback-Prozesse für ein Controlling eingezogen?
Ich habe keine KPIs, also falls du darauf hinaus möchtest. Also ich habe keine Kennzahlen, an denen ich das messen kann, da ich bewusst diesmal auch das Risiko eingegangen bin, mit eher softeren Faktoren erstmal zu experimentieren. Also ich selbst würde auch sagen, ich bin mit diesen neuen Durchführungsformen immer noch in einer Experimentierphase, will das auch die nächsten Semester noch so weiterführen, bis ich möglicherweise auf greifbare Zahlen stoße. Was in dem Projekt mit den vielen Pitches das Messergebnis war und was die Studierenden auch ins Aufgabenheft geschrieben gekriegt haben, war, dass sie für jeden Pitch und für jeden Agenturpartner eine Reflexion schreiben mussten. Und zwar einmal zum Briefing. Das heißt, wie gut konnten sie mit dem Briefing des Projektpartners arbeiten? Was hat ihnen gefehlt? Was hätten sie fragen müssen, damit sie ein besseres Ergebnis hätten abliefern können? Und die zweite Aufgabe war, wie gehe ich ganz persönlich mit dem Feedback um, was ich vom Projektpartner erhalten habe? Wie sehr lasse ich das Feedback an mich ran? Was kann ich daraus lernen? Was hätte ich mir beim Feedback anders gewünscht? Und das Ganze mit dem Ziel einer persönlichen Weiterentwicklung, ganz, ganz stark fokussiert auf das spätere Berufsleben, sodass diese jungen Leute später in ihren ersten Jobs viel klarer formulieren können, zum Beispiel von ihren Vorgesetzten oder von externen, was brauche ich von dir, was wünsche ich mir von dir, was brauche ich von mir selbst und wie kann ich proaktiv und selbstkritisch mit Feedback von außen umgehen.
Ja, da sind wir jetzt am Ende unseres Gesprächs im Grundsätzlichen angekommen. Vielen Dank. Als alter Hase weißt du aber auch, so entlasse ich dich noch nicht. Am Ende möchte ich von allen Gästen immer drei Tipps für gelingende Hochschullehre. 2x3 hast du hinter dir. Heute kannst du 3 weitere Tipps ergänzen. Und ich bin sehr gespannt, was du da uns mitteilen magst.
Ja, wenn du erlaubst, dann beziehe ich das tatsächlich auf die innovativen Durchführungsformen. Die 3 Tipps dazu. Für das Thema mit den Business-Ideen ganz, ganz wichtig, der Disclaimer. Das heißt, du musst den Studierenden in der ersten Veranstaltung und danach immer wieder klar machen, dass du lediglich der Coach oder die Coachin bist für das Projekt, dass die Verantwortung bei den Studierenden liegt, auch die Verantwortung dafür, wie tief sie reingehen in eine Materie und sich absichern wollen und auch welches Risiko sie eingehen möchten. Ganz klar, dass die Verantwortung auch nicht später weder bei dir als Coach noch bei der Hochschule liegt. Du brauchst immer einen Plan B. Das heißt, gerade bei den Business-Ideen ist vorhersehbar, dass viele Studierende dann früher oder später auf rechtliche Beschränkungen stoßen. Also beispielsweise Haftungsfragen und AGBs, die sie formulieren müssen und Widerrufsrechte und solche Geschichten. Mein Plan B ist da, dass die Studierenden im Zweifelsfall einfach mit einem Fake-Shop, mit einem Fake-Online-Shop beispielsweise arbeiten und einfach messen, wie viele Besucher und Besucherinnen können sie über Online-Marketing reinkriegen, ohne dass sie tatsächlich irgendeine Transaktion am Ende haben. Und mein dritter Vorschlag, der bezieht sich dann auf das Projekt mit den Pitches. Gib hartes, aber faires Feedback. Ich habe von vielen Studierenden als Rückmeldung gekriegt, dass sie sich gefreut haben, dass sie mal differenziertes und manchmal auch hartes Feedback kriegen. Ich habe das auch meinen Projektpartnern gesagt, dass sie sich selbst keinen Gefallen tun, wenn sie irgendwie weichgespült Rückmeldung geben, sondern dass sie ganz klar den Finger in die Wunde legen. Der Klassiker war beispielsweise, wenn die Studierenden nicht tief genug in die Analyse gegangen sind, sondern sie haben schöne Ideen formuliert, aber die sind quasi vom Himmel gepurzelt und sind nicht analytisch hergeleitet worden, dass man das ganz, ganz klar mitgibt und dass die Studierenden tatsächlich hinterher gesagt haben, sie waren dankbar dafür.
Philipp, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich finde, ich fand es wie immer inspirierend, mich mit dir über deine Lehrerfahrung auszutauschen.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Diese Einschätzung teilen hoffentlich auch Sie und ihr, den ihr als Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle wie immer auch mein Dank für das Interesse gilt. Und dieses Interesse vorausgesetzt, hören wir uns dann hoffentlich auch zur nächsten Episode wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
So, jetzt nicht weglaufen, ich drücke mal eben auf Stopp.